FreeFM auf 102,6. For you to fly.
Wir erleben gerade in ganz vielen deutschen Städten eine große Nachfrage nach Wohnraum in der Stadt.
Auch in Ulm. Und genau darüber möchte ich heute mit Tim von Winning sprechen. Er ist Bürgermeister für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt in Ulm. Herr von Winning, ich freue mich, Sie heute bei uns im Büchsenstadel begrüßen zu dürfen. Erstmal, warum ist denn Ulm so ein gefragter Wohnort?
Das war nicht immer so. Es gab über eine längere Zeit durchaus in vielen Städten auch, ich sag mal, nicht eine Stadtflucht, aber zumindest ein stagnierendes Bevölkerungswachstum. Aber so seit einigen Jahren, 5 bis 10 Jahren, sind gerade in den Universitätsstädten, wo auch die wirtschaftliche Entwicklung gut funktioniert und die Städte eine hohe Lebensqualität haben, finden wir eine sehr große Nachfrage. Aber das geht nicht nur Ulm so, das ist viele, viele andere Städte in gleicher Weise. Wir gehören sicherlich zu denen, in denen in den letzten Jahren so am meisten auch Entwicklung passiert ist.
Sie meinten gerade, es ist jetzt eher wieder so der Trend erkennbar, dass so eine Art Verlagerung von Land in die Stadt vielleicht der Fall ist. Kann man von Landflucht sprechen oder wäre das zu viel gesagt?
Ich glaube, das ist zu viel gesagt. Städte waren immer Anziehungspunkte, aber natürlich hat das Auto als Verkehrsmittel es möglich gemacht, sowohl Stadt zu haben als auch auf dem Land zu leben. Und ich glaube, dass so in den letzten Jahren einfach viele auch jüngere Menschen gemerkt haben, dass man auch in der Familiengründungsphase durchaus qualitätvoll in der Stadt wohnen kann und dass viele Organisationen des Lebens, die man eben mit Kindern oder in der Familie haben will, wenn auch andere Familienbilder, beide Elternteile berufstätig sind, die viel einfacher abwickelbar sind in einer Umgebung, wo kurze Wege stattfinden. Und dass da eben viel Nachfrage ist. Aber es hat auch viel mit der wirtschaftlichen Entwicklung zu tun. Ulm hatte eine sehr gute Phase in den letzten 10, 20 Jahren, wo viel in Forschung und Entwicklung passiert ist, die Wissenschaftsstadt große Zuwächse hat. Und das sind Menschen, die eben durchaus hier auch im Umfeld gerne leben möchten.
Wie ist denn dann generell gesagt gerade die Lage für Mieterinnen und Mieter in Ulm?
Das ist sehr schwer zu sagen. Natürlich ist, wenn die Nachfrage groß wird und das Angebot nicht in gleicher Weise mitwächst, und das ist klassisch das Modell von der Marktwirtschaft, steigen entsprechend die Preise. Aber ich glaube, man muss das sehr differenziert anschauen. Wir haben in Ulm die ganz tolle Situation, dass ein ganz großer Anteil der Mietwohnungen, und das sind in der Größenordnung von 7.000, durch unsere städtische Wohnungsbaugesellschaft bewirtschaftet werden. Und die städtische Wohnungsbaugesellschaft ist eine Gesellschaft, der es nicht darauf ankommt, einen maximalen Gewinn für irgendwelche Shareholder, also für irgendwelche Gesellschafter, wir sind als Stadtgesellschafter, rauszuholen, sondern sich sehr stark an den Selbstkosten des Wohnens orientiert und das an die Mieter und Mieterinnen weitergibt. Und das führt dazu, dass die UWS eine Größenordnung von um 6 Euro Miete pro Quadratmeter im Durchschnitt aller ihrer vermieteten Wohnungen hat. Und das ist ein sehr, sehr günstiger Preis. Und das hat natürlich Einfluss auf den Mietmarkt, auch auf den privaten. Aber wir nehmen schon wahr in den letzten Jahren, dass die Mieten sehr stark angezogen sind, insbesondere die Neuverträge, die abgeschlossen werden. Und es da schon für einzelne Menschen, die eben kein größeres Einkommen haben, es schwerer wird, sich im Ulmer Wohnungsmarkt mietmäßig unterzukommen.
Ja, auf die Menschen mit niedrigerem Einkommen würde ich auch gerne nochmal zurückkommen. Zuerst mal 6 Euro waren es, die pro Quadratmeter für die UWS rausspringen sozusagen. Wie ist denn das im bundesweiten Vergleich und auch wie sind denn hier die Mietpreise im bundesweiten Vergleich? Also beide Zahlen mal so in einem Kontext.
Das ist, also im Durchschnitt sind 6 Euro pro Quadratmeter in einer Großstadt mit Universität, würde ich sagen, einzigartig. Also da wird es wenig andere Städte geben, die in ihren Wohnungsgesellschaften diese durchschnittlichen Mietpreise haben. Jetzt ist der Durchschnitt, auch so vielleicht im Vergleich zu den Zahlen auf dem freien Markt, sind die Mieten natürlich deutlich höher. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie der durchschnittliche Mietpreis ist, aber wir haben Neuvertragsmieten, die durchaus in die Größenordnung 12, 13, 14 oder auch 16 Euro den Quadratmeter kommen, je nach Lage der Wohnung. Und da zeigt sich, dass eben gerade in dem Bereich der freien Vermietung die Nachfrage sich schon sehr stark auch auf den Preis niederschlägt. Die durchschnittliche Miete sagt natürlich nur begrenzt was aus über die tatsächliche Mietbelastung, weil wenn man mit einem Bein in einem eiskalten Becken steht und mit dem anderen in einem kochenden Wasser, dann ist es im Durchschnitt lauwarm und trotzdem nicht angenehm. Deswegen kann man nicht nur auf den durchschnittlichen Preis schauen. Und da kann man schon feststellen, dass wir einen großen Vorteil haben, dass wir viele Bestandswohnungen haben, die noch vergleichsweise niedrige Mieten haben. Das ist ein großer Vorteil, den viele andere Universitätsstädte nicht mehr haben. Aber wir sehen schon mit Sorge, dass gerade in dem höherpreisigen Segment oder in dem privat vermieteten Bereich wir Mieten erreichen, die mit anderen Großstädten vergleichbar sind.
Können Sie uns da vielleicht noch einen Vergleich zu einer anderen deutschen Großstadt geben? Zum Beispiel zu Stuttgart, liegt in der Nähe, ist gerade besonders teuer. Einfach damit man sich noch ein bisschen besser vorstellen kann.
Also das ist wahnsinnig schwer zu sagen, weil die Durchschnittsmiete, ich habe jetzt die Durchschnittsmiete in Stuttgart nicht im Kopf. Ich gehe davon aus, dass sie irgendwo bei 7,50 Euro liegt, vielleicht 8 Euro. Aber die sagt, wie gesagt, relativ wenig aus. In München werden Neuvertragsmieten gerade auch in der Größenordnung 18, 19, 20, 21 Euro den Quadratmeter abgeschlossen. Und da kann man schon erkennen, das liegt zum Teil dann wirklich doppelt so hoch, wie unsere Wohnungsbaugesellschaft neue Wohnungen vermietet, obwohl dort jetzt Baupreise auch nicht viel höher sind, als sie hier in Ulm sind. Was ein Riesenunterschied ist, sind tatsächlich Grundstückspreise, die entsprechend eben in anderen Städten sehr viel höher sind, als sie in Ulm sind.
Wie werden in Ulm die Anstiege der Mietpreise gemessen?
Wir erstellen einen Mietspiegel, sind verpflichtet dazu auch, das alle paar Jahre fortzuschreiben. Derzeit tun wir es alle 2 Jahre, machen wir Untersuchungen. Das läuft über Abfragen, statistisch nicht ganz einfach, weil wir natürlich auch davon abhängig sind, wer rückmeldet und wer nicht rückmeldet. Wir versuchen das aber über eine große Anzahl zusammen mit dem Verein für die Grundstückseigentümer, Haus und Grund heißt er, und mit dem Mieterverein zu organisieren. Aber die Rückmeldungen sind im Moment noch freiwillig und wir versuchen eben auszuwerten und aus den Rückmeldungen, die wir bekommen, ein möglichst realitätsnahes Bild von durchschnittlichen Mieten zu erreichen.
2016 hat der Gemeinderat ja den Bau von 3.500 Wohnungen beschlossen und das bis 2021. Wie ist da der Stand heute?
Wir haben uns damals dieses Ziel vorgenommen, wissend, dass es sehr optimistisch war, weil es deutlich eine Verdopplung der bisherigen Wohnungsbautätigkeit war. Wir müssen jetzt uns eingestehen, dass manche Entwicklungen nicht in der Geschwindigkeit stattfinden konnten, wie wir sie uns vorgenommen haben. Das hat unterschiedliche Gründe. Die meisten Gründe, glaube ich, liegen darin, dass wir nicht nur uns um die Quantität der Wohnungen in Ulm kümmern, sondern auch versuchen, die Qualität hochzuhalten. Und das ist Arbeit. Also da geht es darum, wie sehen öffentliche Räume aus, Straßen und Freiflächen um Häuser. Wie organisieren wir Vergabeverfahren von städtischen Grundstücken, sodass möglichst gute Akteure zu Partnern werden und Gebäude errichten. Und das sind viele Dinge auch, die wir vielleicht das erste Mal ausprobieren und eben in der Geschwindigkeit nicht zurande gekommen sind. Das zweite ist, dass wir aus ökologischen Gründen uns sehr stark auf die Innenentwicklung fokussieren. Wir wollen eine Größenordnung von 80% aller entstehenden Wohnungen im bestehenden Stadtraum unterbringen, nicht neue Flächen versiegeln. Ich glaube, das ist gerade im Hinblick auf künftige Generationen ein wichtiges Ziel. Wir wissen aber auch, dass in einer Nachbarschaft eine Verdichtung, also eine Entwicklung auf den Nachbargrundstücken meistens nicht ganz positiv gesehen wird. Und auch das ist Arbeit. Wir müssen da um Unterstützung werben. Wir müssen im Gemeinderat dafür werben, dass diese Projekte unterstützt werden. Und das sind eben Gründe, warum es in Teilen auch vielleicht ein bisschen länger gedauert hat. Wir gehen mal davon aus, dass wir bis 2021 eine Größenordnung von knapp 3000 Wohneinheiten realisiert bekommen. Wir finden das einen Erfolg, weil wir damit tatsächlich die vergangene Wohnungsbautätigkeit deutlich gesteigert und erhöht haben. Und wir können jetzt schon sagen, dass in den Jahren nach 2021 eine sehr hohe Zahl fertig werden wird, weil das sind die Projekte, die jetzt am Laufen sind. Also jedes Wohnungsbauvorhaben, bevor man einziehen kann, hat ungefähr einen Vorlauf von 3 Jahren, 4 Jahren. Und die Projekte, die 2022 fertig werden sollen, die müssen jetzt schon quasi annähernd im Bau sein oder mit Baugenehmigungen oder ein Baugenehmigungsverfahren sein, sonst würden sie da nicht fertig werden. Und da können wir sagen, es hat sich ein bisschen verschoben, aber es wird dann in den Jahren 2022, 2023, 2024 ein großer Anteil kommen.
Sie sind also ja überwiegend zufrieden mit den Entwicklungen?
Ich würde mich freuen, wenn es schneller gehen würde und schneller gegangen wäre. Aber wir müssen da eben auch den Realitäten ins Auge sehen und es so gut machen, wie wir können. Es gibt einen Punkt, den ich durchaus spannend finde und der ist auch wert zu diskutieren. Ganz viele Projekte, die jetzt gerade in der Innenstadt und im Innenstadtumbau passieren, die auch die Stadt positiv verändern, also eine Form von Stadtreparatur darstellen, sind überhaupt nur möglich durch die Refinanzierung mit relativ hohen Mieten. Von daher ist es durchaus ein zweischneidiges Schwert. Also ich weiß nicht, ob ihr die Veränderungen im Wengenviertel beobachten könnt, die dort passieren, wo eben aus einem Wiederaufbauviertel zwischen Bahnhof und Münster durch Aufstockungen, Veränderungen, Neubauten ein neues Gesicht entsteht, was eben die Stadt auch, würde ich sagen, für die Zukunft fit macht. Das sind sehr aufwendige Projekte und die würden mit einer niedrigen Miete gar nicht funktionieren. Also der gesamte Wohnungsmarkt kann eben im Moment nur zum Teil auch von öffentlicher Hand geschultert werden, von städtischen Gesellschaften oder Genossenschaften. Wir brauchen eben auch zum Teil private Bauträger und Vorhabenträger und die werden nur dann kommen, wenn sich der Aufwand refinanziert. Und je mehr wir bauen und je mehr wir zum Bauen antreiben, umso höher werden die Preise, weil eben auch die Bauwirtschaft nur begrenzte Kapazitäten hat. Und auch die lassen sich ihre begrenzten Kapazitäten gut bezahlen, sodass man sagen muss, dass das Bauen gegenüber früher schon massiv teurer geworden ist und das zieht natürlich dann entsprechend höhere Mieten nach sich.
Ich würde an der Stelle nochmal gerne auf die ökologischen Faktoren zurückkommen. Sie haben die Versiegelung erwähnt, die ist ja glaube ich auch beim Projekt Kohlplatte im Söflinger Westen ein großer Kritikpunkt. Wie schätzen Sie das ein? Wird das Projekt was?
Ich hoffe, dass das was wird. Das ist eine der letzten großen Potenzialflächen, die die Stadt noch hat. Und man muss sich dann irgendwann die Frage stellen, ist Ulm zu Ende gewachsen? Also Ulm ist jetzt über Jahrhunderte gewachsen. Irgendwann muss man sich die Frage stellen, sind wir zufrieden mit dem, wie es ist und halten alle zusätzlichen Einwohner draußen, weil es keine zusätzlichen Wohneinheiten gibt. Wenn man zusätzliche Wohnungen bauen möchte und Ulm weiter wachsen soll, braucht man die Flächen dazu. Ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass wir mit den Flächen, die wir haben, sehr sorgfältig umgehen. Das hat durchaus auch mit großen Versiegelungen zu tun, weil ich ganz sicher bin, dass wir lieber ein kleines Gebiet sehr dicht bebauen mit hohen Versiegelungsgraden und dafür große Flächen von Versiegelung freihalten, als dass wir jetzt in geringen Dichten eben in einer Einfamilienhausgröße eben sehr große Flächen in Anspruch nehmen, weil die ziehen dann immer auch Verkehr nach sich, Autoverkehr überwiegend, weil eben auch in Gebieten mit geringer Dichte die Leute gar keine andere Möglichkeit haben, als mit dem Auto in die Stadt zu fahren.
Zum Thema, ist Ulm zu Ende gewachsen? Ist es auch eine Option für Sie, über die Stadtgrenzen hinauszublicken? Vielleicht irgendwie Zusammenarbeit mit anderen Kommunen außerhalb einzugehen?
Das tun wir sehr viel. Wir haben verschiedene Gremien und Institutionen, die versuchen, gemeinsame Entwicklungen voranzutreiben. Wir tauschen uns mit Neu-Ulm sehr stark aus, aber auch mit den anderen Städten, die angrenzen. Das hat eine große Schwierigkeit, dass die meisten Städte im Umfeld von Ulm sich auf bestimmte Segmente fokussieren, die oft und ganz viel im Bereich des Einfamilienhauses liegen. Und wir bekommen dadurch ein Stück weit eine soziale Segregation, also sprich eine Verteilung von Menschen, die ein höheres und geordnetes Einkommen haben, die dann in die Ortsteile und Stadtteile und Städte außenrum ziehen und dem Verbleib von Menschen, die vielleicht ein geringeres Einkommen haben in der Stadt. Und die große Schwierigkeit ist, dass wir eben dafür sorgen müssen, je weiter Menschen auseinander wohnen, umso höher ist der Aufwand, den man braucht, um zu Arbeitsplatz und so weiter zu kommen. Und eine allzu große Verteilung, ich sag mal, in der Landschaft, in den Gebieten außenrum, dann vielleicht auch mit geringen Dichten, führt eben zu einem erheblichen Verkehrswachstum.
Und zum Thema Ulmerinnen mit niedrigerem Einkommen, was tun Sie denn konkret im sozialen Wohnungsbau, Wohnraumförderung?
Ich glaube, das ist eigentlich eine der zentralen Aufgaben, der wir uns widmen müssen. Wir reden ja sehr viel über Wohnungsmangel, über Wohnungsnotstand und solche Dinge. Und ich glaube, die Begriffe sind nur begrenzt angemessen. Wenn wir mal vergleichen, wie Menschen vor 40, 50, 60, 70 Jahren gelebt haben, dann gab es damals ungefähr 25 Quadratmeter pro Person, vielleicht sogar noch weniger. Ich selber habe mit meiner Schwester zusammen lange Zeit in einem Zimmer geschlafen, weil es gar keine größere Wohnung gab. Und wir haben uns heute schon, wir reden heute über deutlich über 40 Quadratmeter pro Person. Das heißt, es hat sich in den letzten 60 Jahren die Wohnfläche pro Person etwa verdoppelt. Das heißt, wir reden gar nichts, und da kann man nicht von Wohnungsnotstand reden, sondern ein ganz großer Teil hat das Problem, dass wir uns einen sehr großen Luxus im Wohnbereich vielleicht nicht mehr in gleicher Weise leisten können, wie die letzten Jahre. Aber wir müssen uns eben um viele Menschen kümmern, die von dieser Entwicklung auch abgehängt sind. Und das, glaube ich, können wir am ehesten mit Akteuren, die nicht das Geld verdienen als oberste Maxime im Wohnungsbau für ihr Tun vorausgesetzt haben. Das sind beispielsweise Genossenschaften, das ist unsere kommunale Wohnungsbaugesellschaft, die eben über die gesamte Lebensdauer einer Wohnung vergleichsweise kostengünstige Mieten organisieren können, weil sie keine hohen Gewinne erreichen müssen und erzielen müssen. Wir haben aber unabhängig, also das, glaube ich, ist das Größte, was wir tun können, einen möglichst großen Anteil im Wohnungsbau diesen Akteuren zuzuspielen und zuzuordnen. Das können wir über die Grundstücksvergabe machen, indem wir diese Personen auswählen zur Bebauung der städtischen Grundstücke. Und darüber hinaus, glaube ich, geht es für die nächsten Jahre darum, einen hohen Anteil an gefördertem Wohnungsbau zu organisieren. Da gibt es inzwischen auch sehr gute Förderprogramme, und wir haben beispielsweise beschlossen, dass auf den städtischen Grundstücken und bei größeren Neuentwicklungen auf privaten Flächen ein Anteil von 30% geförderter Wohnungsbau realisiert werden muss. Dazu muss man aber wissen, dass das eben immer eine begrenzte Zeit ist. Also wir haben eine Mietpreisbindung, die dann über 20 Jahre geht. Und nach den 20 Jahren sind es dann normale Wohnungen, die eben der ganz normalen Mietentwicklung auch anheimfallen. Deswegen ist es mir so wichtig, dass wir eben uns mit Akteuren zusammentun oder Akteure zum Bauen bekommen, die auch nach den 20 Jahren sagen, wir müssen jetzt nicht die Miete extrem hochsetzen, wir müssen sie so hochsetzen, dass die Kosten einer Wohnanlage gedeckt sind, aber wir müssen damit nicht großes Geld verdienen.
Sie haben gerade die steigenden Lebensverhältnisse erwähnt, in denen wir leben, eben mit steigendem Wohnraum und auch, ich würde sagen, größerem Bedarf an Ressourcen eben durchs Bevölkerungswachstum. Das ist vielleicht in anderen Ländern eben stärker bemerkbar. Zum Thema Ressource. Experten warnen ja zum Teil schon vor Ressourcenkriegen, also weltweit 2050 oder so, also gar nicht mehr so weit weg. So als kleines Gedankenexperiment. Wie sehen Sie denn die Zukunft der Ressource Wohnraum? Muss man sich da wieder an kleineren Wohnraum pro Person orientieren, hinbewegen?
Auch hier, glaube ich, gibt es nicht den einen Weg. Ich glaube schon, dass die Größe des Wohnraums und die Qualität der Ausstattung unseres Wohnraums ein Ressourcenthema darstellt. Wenn ich jetzt nochmal 60 Jahre zurückgucke, dann war nicht nur die Hälfte der Fläche pro Person, sondern wir hatten auch keine Bäder in den Wohnungen oder zumindest nur in Teilen der Wohnung. Es gab Gemeinschafts-WC-Anlagen, es gab vielleicht Einzelöfen in einzelnen Zimmern, es gab Einfachverglasungen bei den Fenstern, also ein relativ niedriger Standard. Und wir haben heute mit Dreischeibenverglasungen, Zentralheizungen und so weiter einen viel, viel, viel höheren Standard. Und auch das sind natürlich Kosten, die für einen Wohnraum zur Verfügung gestellt werden müssen. Aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, grundsätzlich müssen Wohnungen kleiner werden. Ich glaube, wir haben einen differenzierten Wohnungsmarkt und der ist auch gut. Es wird immer Menschen geben, die sich auch größere Wohnungen leisten können und wollen. Und das ist auch in Ordnung. Ja, da kann man dann überlegen, zu welchem Preis das sein muss. Der muss, glaube ich, nicht und darf nicht subventioniert werden, sondern der muss dann den Selbstkostenpreis darstellen. Aber wir werden auch in Deutschland künftig Regionen haben, die nicht wachsen. Die haben wir heute schon. Und ich glaube, wenn man die demografische Entwicklung anschaut, ist ein sehr eigenwilliger Messfaktor, aber man nennt eben die Fertilität, die rechnet man in Kinder pro Frau. Und der liegt im Moment irgendwo bei 1,4 bis 1,5, also deutlich unter den 2,1, die man bräuchte, um die Bevölkerung konstant zu halten. Das heißt, ohne größeren Zuzug von außen wird es in 30, 60 Jahren nur noch die Hälfte der Menschen in Deutschland geben. Einfach, wenn man die Fertilitätsrate zugrunde legt. Und da werden Wohnungen frei werden. Das wird nicht gleichmäßig passieren. Ich glaube, dass weiterhin in den Städten eine große Nachfrage da ist. Aber es wird Bereiche geben, in denen die Nachfrage nicht da ist. Und da wird es Bereiche geben, in denen ist Wohnraum sehr günstig. Da sind dafür Mobilitätskosten viel höher. Und dann werden sich vielleicht die Lebensmodelle ein bisschen verschieben. In der Stadt selber mit eher kleineren und kompakten Wohnungen, vielleicht eher mit dem Aufenthalt auch im Freien und im öffentlichen Raum und in Grün- und Parkanlagen und gleichzeitig größeren Wohnungen, die dann sehr viel günstiger sind in ländlichen Regionen, die weniger Nachfrage haben, wo man aber vielleicht ein anderes Lebensmodell fahren muss und nicht mehr die gleichen Qualitäten hat, was Mobilität angeht und Versorgung wie in der Stadt. Und ich glaube, diese Differenzierung, die müssen wir auch zulassen.
Ich bin in letzter Zeit manchmal über den Begriff Tiny Houses gestolpert. Ich glaube, in Neu-Ulm wurde sowas jetzt mal nicht genehmigt, soweit ich das mitbekommen habe. Was meinen Sie, ist es eine gute Möglichkeit, um wirklich Platz zu sparen, Wohnraum zu sparen, oder ist es einfach ein Trendprodukt?
Also ich glaube, das Thema Tiny Living ist ein Trend, der sehr stark helfen könnte, auch Knappheit von Ressourcen zu vermeiden. Das Problem an den Tiny Houses, und ich unterscheide absichtlich zwischen diesen beiden Begriffen, ist, dass das Ideal immer ist, man stellt ein ganz kleines Haus irgendwo an einen See auf ein schönes Grundstück und wohnt unabhängig von den anderen. Aber alle Briefe, die ich dazu kriege, heißen, wir brauchen auf jeden Fall auch einen ÖPNV-Anschluss, weil sonst können wir nicht ohne Auto leben. Wir brauchen trotzdem für jedes Tiny House eine Form von Wasserversorgung, Stromversorgung, Internetversorgung und Abwasserentsorgung. Das heißt, wir brauchen ganz viele Dinge auch für ein Tiny House, die wir für ein größeres Haus auch brauchen. Das heißt, ich glaube, gestapelte Tiny Wohnungen sind ein Modell, was uns bei der Ressourcenknappheit hilft. Tiny Häuser, die im Prinzip alleine auf großen Grundstücken stehen, aber die gleichen Erschließungsansprüche haben mit Stellplätzen, Straßen und Kanälen und Leitungen, werden uns bei der Frage nicht wirklich weiterhelfen.
Mich würde noch interessieren, wann dürfen denn Mieter, Mieterinnen ihre Miete erhöhen? Wie ist das geregelt?
Da gibt es sehr strenge Regelungen, die kann ich Ihnen jetzt gar nicht auswendig sagen. Die Mietergesetze sind in Deutschland sehr streng und sehr mieterfreundlich. Man sieht es immer, wenn man mit Bekannten und Freunden spricht, die in anderen Ländern, in Europa oder sogar weltweit leben, dass die Mieterinnen und Mieter in Deutschland eigentlich sehr gut geschützt sind, auch wenn das im Einzelfall anders wirkt. Aber grundsätzlich sind eben Veränderungen an Miete sehr, sehr explizit geregelt. Das ist nicht in allen Ländern so. Und die haben was damit zu tun, wie der Zustand der Wohnung verändert wird. Also wenn modernisiert wird, dass bestimmte Mieterhöhungsansprüche da sein können. Oder auch wenn die allgemeine Mietentwicklung vorangeht. Ja, aber detailliert kann ich jetzt die Regelungen nicht benennen.
Dann würde ich vielleicht zum Abschluss noch einen Blick in die Zukunft werfen. Der nächste Meilenstein ist kann man ja sagen, 2025. Was ist bis dahin noch geplant?
Also die Wohnungen, die 2025 fertig werden, die müssen jetzt schon projektiert werden. Das ist der lange Zeitraum, den ich eben vorher genannt habe. Und an den Projekten sind wir auch dran. Ich glaube, dass es sehr schwer ist, vorherzusagen, was in 5 Jahren oder in 10 Jahren noch an Bedarfen da ist. Da wird so viel in dieser Welt passieren. Und ich glaube, was wir als Stadt tun müssen, ist Vorbereitungen zu treffen, dass wir sowohl auf eine stärkere Nachfrage als auch vielleicht auf eine abflachende Nachfrage reagieren können. Das heißt, wir müssen die Projekte vorbereiten und dazu gehört die Kohlplatte. Wir werden die Kohlplatte voranbringen. Wir werden den Beteiligungsprozess mit der Bürgerschaft im nächsten Jahr starten. Der wird intensiv werden. Und sicher auch nicht nur einvernehmlich und harmonisch, dass wir, wenn die Nachfrage da ist, entsprechend Flächen auch zur Verfügung stellen können.
Alles klar, dann nehmen wir das doch als Schlusswort. Tim von Winning zum Thema Wohnen in Ulm. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen.
Vielen Dank. 3M.